Diese Episode wird unterstützt von den Immobilienfreunden. Du hast Erfahrungen gesammelt im Immobiliengeschäft, ob in Buy and Hold, in der Aufteilung, im Handel oder im Neubau, dann könnte das hier genau das Richtige für dich sein. Die Immobilienfreunde sind ein Club, in dem sich erfahrene Investoren und Unternehmer regelmäßig auf Events treffen, in Deutschland oder im Ausland, für echten Austausch auf Augenhöhe, gemeinsame Case Studies und gegenseitige Unterstützung. Wenn du das suchst, findest du weitere Informationen auf immobilien-freunde.de und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit der Episode von heute.
Diese Förderung braucht der Wohnungsbau zum Durchstarten. Im Jahr 2027 soll es neue Förderprogramme geben. Das IW hat schon mal vorgearbeitet und Vorschläge für eine Reform unterbreitet. Und das ist unser Thema heute in der 1a Lage. Und hier kommen die Fragen im Einzelnen. Warum braucht es überhaupt Förderungen? Die EH55-Förderung gibt es ja schon. Warum ist sie bislang so wenig erfolgreich? Wie sollten sich die Klimaförderungen ändern? Welche Technologien sollten gefördert werden? Wie sollte Wohneigentum unterstützt werden? Wie realistisch ist die Umsetzung von all dem? Und sollten Investoren vielleicht sogar auf bessere Förderungen warten? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1a Lage. Und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit den Immobilienfreunden, dem exklusiven Club für Immobilieninvestoren und Unternehmer, präsentieren wir euch die 1a Lage. Das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a Lage, der Immobilienpodcast. Und heute reden wir über Förderungen, unser Lieblingsthema, direkt nach all dem, was Rendite ja schon längst nicht mehr bringen kann, weil wir so viel Markteingriffe haben, müssen wir jetzt endlich fördern, damit ja überhaupt noch der Rubel rollt. Und darüber wollen wir heute reden. Und das ist auch absolut notwendig, dass wir das Thema so beleuchten, dass es nicht nur völlig populistisch wird. Die Gefahr hätte es, wäre ich jetzt hier alleine und mir die Fragen und Antworten selbst gebe, gäbe, na, du weißt schon, Konjunktiv. Aber wir haben ihn wieder hier, den Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo, lieber Hauke. Zum 275. Mal bin ich dabei, ne?
Crazy shit. So langsam wird's eigentlich streng genommen. Unsere allererste Folge ist ja nicht in diesem Podcast erschienen, sondern irgendwo völlig anders. Das heißt, es ist eigentlich sogar 276. Aber gut.
Ja, Details. Okay, wenn das dazu zählt. Na gut.
216 seit 2020. Naja, okay. Das interessiert auch niemanden, weil heute geht's verdammt nochmal um die Förderung. Wir wollen gefördert werden. Es soll Förderprogramme geben. Neue 2027. Das ist doch schon gar nicht mal so schlecht. Endlich werden wir wieder gefördert und möglicherweise haben wir diese Förderprogramme auch Bestand. Ihr jedenfalls habt dazu schon mal vorgearbeitet und habt gesagt, hier, das ist eine richtig gute Idee, das im Übrigen auch nicht so und das sollten wir auf jeden Fall tun. Die zentrale Frage ganz zum Anfang ist aber natürlich: Warum brauchen wir überhaupt Förderung?
Ja, und das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und tatsächlich, du hast es angedeutet, sollte man bei Förderung immer sehr kritisch sein. Und wir erleben ja in den letzten Jahren auch so ein bisschen so einen Wettlauf zwischen Regulierung und Förderung. Ne? Also nach dem Motto, okay, jetzt müssen wir regulieren, aber jetzt müssen wir das ausgleichen mit ein bisschen Förderung und jetzt regulieren wir aber noch ein bisschen mehr und naja, dann fördern wir nochmal. Und das ist eigentlich das, was sich keiner wünscht. Und es gibt immer mal viele Stimmen, die sagen, naja, in den 2000er Jahren war die Immobilienwirtschaft deutlich besser dran. Da gab es zwar nicht so viel Förderung, aber eben auch nicht so viel Regulierung. Ja, und das hat schon miteinander zu tun. Und in diesem Gutachten, das wir jetzt hier erstellt haben, gehen wir eben auch dieser Frage nach, naja, warum sollte man überhaupt fördern? Und ich würde dann auch sagen, mein ordoliberales Gewissen würde auch sagen, naja, möglichst keine Förderung. Ja, möglichst keine Förderung, nur bei ganz klaren Gründen. Und ein Grund könnte zum Beispiel eine Marktunvollkommenheit sein. Also so die klassische Argumentation wäre zum Beispiel bei externen Effekten. Ja, also das heißt, es gibt etwas, was die privaten Investoren nicht berücksichtigen in ihren Kalkulationen. Und damit man dafür sorgt, dass sie das internalisieren, so ist der Fachbegriff, sollte man eine Förderung geben. Und das klassische Argument dafür wäre der Klimaschutz. Ja, also das heißt, wir alle berücksichtigen nicht die CO2-Emissionen unseres Handelns. Also muss ich Anreize setzen, Steuern, CO2-Steuer oder eben positive Anreize, Subventionen, damit das berücksichtigt wird. Das ist eine Begründung für eben die Förderung besonders energieeffizienter oder klimaneutraler Gebäude. So, das wäre ein klassisches Argument. So, es gibt aber durchaus ja noch ein paar andere Argumente, die man bringen kann. Da wird's dann allerdings schon ein bisschen wackeliger vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Also bei Technologie können wir ähnlich argumentieren in Richtung positiver externer Effekte, also beispielsweise Digitalisierung. Es lohnt sich für mich nicht, ein digitales Modell zu verwenden, wenn das kein anderer nutzt. Also muss ich irgendwie schauen, dass ich die Marktdurchdringung erreiche. Ja, das könnte eben auch ein Anreiz sein oder ein Grund sein zu sagen, okay, ich muss bestimmte Technologien fördern. So, und bei anderen Dingen ist es dann schon ein bisschen schwieriger. Eigentum ist so ein klassisches Thema, das haben wir häufiger schon mal thematisiert. Da würde ich allerdings gar nicht so sehr davon sprechen, dass wir Förderung brauchen, sondern eigentlich geht es nur darum, dass ich das Liquiditätsproblem löse. Also viele Menschen können deswegen kein Eigentum erwerben, weil es keine vollständigen Finanzmärkte gibt, ja, wo ich eben die Grunderwerbsteuer finanzieren kann, wo ich die Notarkosten finanzieren kann und eben 100% oder 110% Finanzierungsmittel aufnehmen kann. Das gibt es nicht, oftmals aus regulatorischen Gründen, sind wir Bankenfinanzierung. Und deswegen könnte ich eben überlegen, wie kann ich diesen Liquiditätsengpass überwinden? Was könnte der Staat hier machen? Muss dann aber nicht per se eine Förderung sein, sondern geht es eher um Finanzinstrumente. So, und das, wo wir so am meisten gerungen haben, ist eigentlich bei dem Thema Konjunktur beziehungsweise die Frage nach der Konstanz eigentlich auch der Bautätigkeit. Also wir erleben jetzt, dass die Baukonjunktur deutlich runtergeht. Der Nachteil ist, dass Kapazitäten verloren gehen, die vielleicht nicht wieder aufgebaut werden können. Und da könnte man sagen, im Sinne einer gewissen konjunkturellen Steuerung sollten wir dafür sorgen, dass die Baukonjunktur eben erhalten bleibt, damit diese Kapazitäten nicht erst verloren gehen. Da muss ich allerdings sagen, das ist dann schon für einen liberalen Ökonomen schwergängiges Argument, ne? Weil in der Vergangenheit der Staat sich natürlich oftmals schwer getan hat. Oder ein anderes Argument, wir haben eben diese sehr geringe Bautätigkeit, die führt dazu, dass wir eben im Mietwohnungsbau im Mietwohnungsmarkt sehr große Knappheiten haben. Um die abzufedern, sollte ich eben unterstützend eingreifen bei der Baukonjunktur beziehungsweise bei der Bautätigkeit. Auch das wäre ein Argument. Aber da muss ich sagen, das ist schon deutlich schwächer. Ja, da tue ich mich ein bisschen schwer. Andererseits von der Realität her, dass wir eben feststellen müssen, die Kapazitäten gehen nun mal verloren. Das ist das, was wir bitter erfahren haben nach der letzten Baukrise in den 90er Jahren, ja, wo wir erst sehr viel gebaut haben und dann deutlich weniger. Das hat dazu geführt, dass sich die Bautätigkeit, die Zahl der Erwerbstätigen im Bausektor halbiert hat und davon hat sich die Branche eigentlich nie richtig erholt. Würde ich sagen, eine gewisse Schlagkraft hat dieses Argument schon. Aber es ist nicht so schlagend und nicht so überzeugend wie eben klassische Marktunvollkommenheiten.
Okay, das war jetzt ganz schön viel Argument. Also bist du jetzt ein liberaler Ökonom? Das habe ich noch nicht so richtig mitgeschnitten. Ab und zu kommst du so sehr unliberal daher und sagst, grundsätzlich ist Förderung aber schon gut oder nicht oder doch. Also was jetzt deine Meinung?
Brauchen wir sie? Du hast mich ja auch schon als Sozialist bezeichnet.
Ne? Ja, was
also
ja auch
wollen
richtig
wir nicht,
ist.
Wollen wir nicht vergessen. Ne? Also ja, ich fühle mich schon der liberalen Denkschule verpflichtet, merke aber, im Alter wird man doch auch pragmatischer.
Pragmatischer heißt es. Eigentlich ist es ja genau andersrum. Ne? Man sagt ja irgendwie, wer als junger Mensch kein Sozialist ist, der hat kein Herz. Und wer es im Alter immer noch ist, hat keinen Verstand. Also ist es bei dir umgekehrt? Erst warst du dem Verstand zugetan und jetzt eher so dem Herzen.
Siehst du, die liberalen Ökonomen werden vielleicht irgendwann altersmilde.
Altersmilde und dann wollen sie doch regulieren, oder?
Nein, also, Gottes Willen, also.
Lass uns reingehen. Es gibt ja zum Beispiel die EH55-Förderung, die gibt's ja schon. Ist jetzt bis jetzt nicht so ein riesen Absatzerfolg gewesen, um das mal ganz vorsichtig zu formulieren. Was glaubst du, steckt dahinter? Ich meine, jetzt will man schon so fördern und reguliert so fröhlich vor sich hin und sagt, so, Energieeffizienz 55, das ist doch super. Dann jetzt, warum ruft das keiner ab?
Also ich habe nochmal nachgeschaut, zwischen dem 16.12.25, da begann das, und dem 13.04.26 gab es 23.400 Förderzusagen. So, und das ist jetzt tatsächlich nicht so wahnsinnig viel. Der Fördertopf würde für etwa 80.000 bis 100.000 Einheiten reichen. Ne? Also es ist nicht so, dass es insgesamt... Also okay. Es ist nicht so, dass es einen Run gab. Zum Hintergrund vielleicht, diese EA55-Förderung gilt für bestehende Baugenehmigungen. Das soll also die Baugenehmigung in die Umsetzung bringen, die aufgrund des damaligen Zinsschocks nicht umgesetzt wurden. Aber man hat das Ganze eben nochmal verknüpft. Also es ist nicht nur eine reine Konjunkturunterstützung, sondern man hat das eben nochmal verschärft in dem Sinne, dass man eben auch erneuerbare Energien jetzt zwingend einsetzen muss. Dafür gibt es eine gewisse Rationalität, siehe letzte Folge, aber eigentlich ist es ja nicht zwingend, ne? Wenn ich sage, ich möchte einfach, dass mehr gebaut wird, dann sollte ich das ja erstmal davon unabhängig machen. Das ist ein möglicher Grund, warum das eben problematisch ist oder warum eben nicht so viele Förderfälle sind, aber ich glaube, das wesentliche Problem ist einfach, dass die Zinskonditionen nicht wirklich planbar sind. Also man hat die Zinskonditionen mehrmals verändert. Man ist erst mit einem relativ hohen Zinssatz gestartet, ich glaube 2, noch was Prozent. Dann hat man es sogar nochmal erhöht kurzfristig. Und erst jetzt ist man deutlich runtergegangen. Und das führt einfach dazu, dass wir hier auch eine fehlende Planungssicherheit haben. Und das führt sicherlich auch dazu, dass eben weniger Kredite abgerufen werden, als man das erwarten konnte. Also das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt bei diesem ganzen Förderthema, ne? Also wir haben das letzte Mal auch schon darüber gesprochen beim Heizungsgesetz, wie wichtig Planungssicherheit ist. Und das gilt eben auch für Förderungen. Also wenn ich da sehr erratisch mit den Förderbedingungen umgehe, dann muss ich mich nicht wundern, dass man das eben nicht einplanen kann. Und insofern ist auch eine gewisse Konstanz der Förderprogramme, aber auch der Förderkondition wichtig, damit ich das eben auch entsprechend einbeziehen kann.
Ja, das mit der Rechtssicherheit in diesem Staat ist ja nicht so weit her, gerade wenn es um Immobilien geht. Wie also jetzt mal im Sinne einer guten Förderung vom liberalen Ökonom, altersmilden liberalen Ökonomen, sozusagen Leitsozialisten. Wie sollte eine Klimaförderung geändert werden, damit sie gut ist? Kann man das sagen? Es geht mir schwer über die Lippen.
Naja, ich glaube, den Förderfokus sollte man einfach ändern. Ne? Also wir haben die letzten fast Jahrzehnte ja immer auf die Energieeffizienz gesetzt, ja, und immer gesagt, die Energieeffizienz muss jetzt noch gesteigert werden. Ziel war ja mal lange das Null-Energie-Haus, ja, also verbraucht gar keine Energie oder Plus-Energie-Haus, ja, schafft sogar noch zusätzliche Energie, und man muss einfach sehen, dass dieser zusätzliche Gewinn an Energieeffizienz einfach immer teurer wird, ja, also umso so.
Jedenfalls noch.
Noch, ja, klar, das kann sich irgendwann technisch ändern, aber noch ist es so, umso höher die Energieeffizienz, so steigen die Kosten überproportional an. So, und wenn man sich jetzt eben klar macht, eigentlich ist das ja auch gar nicht das Ziel, dass ich jetzt das Null- oder Plus-Energiehaus habe, sondern eigentlich ist das Ziel, dass ich Klimaneutralität erreiche, dann muss man sagen, na, dann geht es eigentlich auch darum, dass ich eben erneuerbare Energien nutze. Und dann ist die Energieeffizienz gar nicht mehr so entscheidend. So, und die treuen Hörer und Hörerinnen wissen, es geht um Emissionseffizienz, dass ich eben darauf schaue, dass ich den CO2-Abdruck reduziere und nicht immer noch eine höhere Energieeffizienz anstrebe. Ich würde sagen, im Wettbewerb der Ideen, im wirtschaftlichen Kalkül entscheidet sich dann, welcher Energieeffizienzstandard ist denn nachhaltig. Ja? Und das kann eben ein D sein, das kann ein C sein, aber das kann eben auch fallweise unterschiedlich sein, kann auch ein A oder B sein, je nachdem, was sich dann eben lohnt. Also das heißt, wir brauchen eigentlich pragmatische Lösungen, und eigentlich müsste sich die Förderung der Klimaneutralität vor allen Dingen auf den Bestand konzentrieren, dass ich da eben Anreize setze, dass die sogenannten Worst Performing Buildings, also das sind so die 15% Gebäude mit dem allerhöchsten Energieverbrauch, dass ich die fokussiere, dass ich da eine ordentliche Förderung habe, eine recht sichere Förderung, eine verlässliche Förderung, damit ich da eben relativ schnell den CO2-Abdruck eben reduziere. Das wäre eigentlich ein pragmatischer Ansatz, ja? Und nicht immer weitere Energieeffizienzziele und nicht glauben, dass man jetzt unbedingt noch den QNG-Standard durchsetzen muss und was auch immer.
Und welche Technologien würdest du dann fördern? Oder gar nicht mehr Technologien?
Genau, und das finde ich ist das, was vielleicht neu wäre in der KfW. Es ist eben bisher so, dass es gibt eine gewisse Wohneigentumsförderung, die ist aber nicht besonders ausgeprägt. Es gibt eben vor allen Dingen diese Förderung der Klimaneutralität. Was aber bisher gar nicht gefördert wird, ist Technologie und Innovation. So, und das ist eigentlich das, was sinnvoll wäre zu unterstützen. Und da muss ich ein bisschen ausholen. Ja? Also wir haben ein ganz großes Problem in der Bauwirtschaft. Das ist einfach die sehr geringe Produktivität. Ja? Also die Produktivitätsentwicklung in der Bauwirtschaft ist rückläufig. Dazu haben wir auch schon mal eine Folge gemacht. Also Jahr für Jahr schafft eigentlich jeder Arbeitnehmer oder wird pro eingesetzte Arbeitsstunde sogar weniger, entsteht weniger Output. Das ist ja total widersinnig, hängt aber einfach mit der absurden Regulierung zusammen, ne? So, aber es ist eben auch so.
Wer gibt dass diese Zahl eigentlich raus? Das ist eigentlich mal eine interessante, damit sollte man viel öfter argumentieren. Wo kommt diese Zahl her?
Also die kannst du dir relativ leicht aus der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung entnehmen, ne? Indem du eben die eingesetzten Arbeitsstunden und den Output ins Verhältnis setzt. Und Eurostat weist das übrigens regelmäßig aus.
Gut, das keine weiteren Fragen.
Sehr gut.
Tschüss.
Also
tschüss,
offizielle dann. Quellen, genau, offizielle Quellen. So, und es hängt einfach auch mit der absurden Regulierung zusammen, die wir haben. Aber wir haben eben auch festgestellt im Forschungsprojekt mal, naja, es ist eben auch so, dass sich viele neuere Technologien einfach auch nicht so durchgesetzt haben in Deutschland. Zum Beispiel eben mehr industrielle Vorfertigung oder die Nutzung digitaler Modelle. So, und natürlich müssen dafür die Voraussetzungen geschaffen werden in der Regulierung. Ja, also du musst deregulieren, damit das tatsächlich eingesetzt werden kann. Aber wenn man jetzt alleine sowas nimmt wie ein digitales Modell, das kennen wir eben aus den Social Media Accounts und ähnlichen. Social Media ist umso attraktiver, umso mehr das nutzen. Und so ist das eben auch mit so einem digitalen Baumodell. Umso mehr das nutzen, umso attraktiver wird das und gibt durchaus auch führende und liberale Ökonomen, die sagen, solche Technologien muss man am Anfang auch erstmal unterstützen, damit wir die entsprechende Größe erzielen. Das heißt, solche Ideen, ob das nun industrielle Vorfertigung ist, ob das nun vielleicht bestimmte andere Innovationen sind oder eben digitale Modelle, lohnt sich durchaus mit zu unterstützen, einfach vor dem Hintergrund, dass wir damit eben auf Dauer auch die Produktivität in der Bauwirtschaft steigern können. Genau, im Ausland gibt es das durchaus. Also in Schweden beispielsweise werden so Plattformen für industrielle Vorfertigung unterstützt. Es gibt in Großbritannien Förderprogramme, gerade für die Verwendung digitaler Modelle. Also es gibt durchaus Praxisbeispiele aus dem Ausland, wo das gemacht wird. Nur in Deutschland findet sich sowas nur in sehr, sehr begrenztem Maße.
Genau, es wird ja immer wieder auch argumentiert, darauf wollte ich gerade hinaus, dass ja auch das Thema Atom am Anfang durchaus eins war, also Atomstromgewinnung, das hoch gefördert wurde. Und das auch nicht sofort im Geld war. Also selbst, egal, völlig egal, wie man dazu steht, aber öfter mal haben komplexe Technologien Schwierigkeiten, direkt eine Marktfähigkeit herzustellen. Insofern ist es eigentlich etwas, das wir selbst im deutschen Raum kennen. Jetzt aber nicht mehr. Ja gut, dann
richtig. Ja.
Machen wir das jetzt nicht mehr. Wir schaffen uns einfach ganz ab, oder? Machen wir so langsam zu, wir machen noch ein paar Serverräume und ansonsten egal. Bei KI sind wir auch nicht dabei.
Nein, wir wollen ja durchstarten, ne? So haben wir es ja überschrieben. Also ein bisschen Optimismus, ein bisschen Zuversicht, Hauke. Und ja, also es macht aus meiner Sicht einfach Sinn, auch Technologien. Das muss man natürlich ein bisschen mehr ausbuchstabieren. Wir haben ja die Leitplanken quasi entwickelt. Es ist natürlich in der Definition, was fördere ich nachher, was unterstütze ich. Da wird es natürlich dann schnell komplex, ne? Aber die Grundidee zu sagen, wir fördern eben Technologien, die es uns ermöglichen würden, einen Produktivitätssprung im Bau zu schaffen, die finde ich schon gut. Einfach vor dem Hintergrund, dass wir viel produktiver werden müssen, denn mit den bestehenden Fachkräfteengpässen und all dem, was wir bauen müssen, nicht nur im Wohnungsbau, sondern eben auch im Brückenbau, im Straßenbau, bei der Sanierung, da müssen wir uns deutlich strecken und da müssen wir einfach deutlich besser werden. Und das ist für mich ein Puzzleteil, um das zu erreichen.
Gut, du hattest im Intro, als du noch versucht hast herzuleiten, warum Förderungen grundsätzlich gut sind, auch von Wohneigentum gesprochen. Als förderfähiges Opfer, wollte ich gerade sagen, ist nicht richtig, als förderfähiges Ziel innerhalb der Immobilienwirtschaft, genau. Und wie sollte denn Wohneigentum unterstützt werden?
Ja, aus meiner Sicht vor allen Dingen dadurch, dass man eben Nachrangdarlehen schafft oder Bürgschaftsdarlehen. Also das heißt, man schafft ein Kreditprogramm, das eben erlaubt, diese Liquiditätsprobleme zu überwinden. Das heißt, Nachrangdarlehen kann ich als Eigenkapitalersatz verwenden oder auch ein Bürgschaftsdarlehen kann ich als Eigenkapitalersatz verwenden. Das heißt, ich kann mit weniger Eigenkapital in die Finanzierung gehen. Viele Haushalte scheitern genau an diesem fehlenden Eigenkapital. Man könnte auch darüber nachdenken, die Grunderwerbsteuer, wenn man sie schon nicht senken kann, das ist natürlich die First-Best-Lösung, ja, also die Steuern einfach mal senken. Wenn das aber nicht gelingt, könnte man sogar sagen, okay, ich mache ein Programm, mit dem ich die Grunderwerbsteuer zumindest finanzieren kann, dass ich es über einen Zeitraum von zum Beispiel 10 Jahren oder 15 Jahren abtragen kann. Das wäre auch deutlich besser stemmbar. Aber klar, da ist natürlich naheliegend eher die Absenkung anzugehen, aber das scheitert ja seit vielen Jahren immer wieder an dem Widerstand der Bundesländer und deswegen auch hier pragmatische Lösungen. Nachrangdarlehen. Gibt es übrigens auch schon in Schleswig-Holstein, ja, da gibt es ein Nachrangdarlehen von der Investitionsbank, 150.000 Euro kann man da bekommen zu einem normalen Zinssatz und die kann man eben als Eigenkapitalersatz anwenden, ist sicherlich eine Möglichkeit und das kann man aber noch weiter spielen. Also eigentlich ein sehr naheliegender Vorschlag, der aber auch schon ja gefühlt seit 10, 15 Jahren diskutiert wird und bis jetzt haben wir das noch nicht erlebt.
Mir kommt es auch so vor, als wenn wir das ungefähr in jeder Folge nochmal wieder einfließen lassen haben. Ich kann es schon fast nicht mehr hören. Wie sollte Nachrangdarlehen. Willst du es nochmal sagen? Ist ein schönes Wort. Nachrangdarlehen. Wofür soll das gut sein?
Nachrangdarlehen, ja.
Ah ja, Wohneigentumsförderung.
Ja, aber man lernt ja mit der Zeit, ne? Man muss die Dinge auch wiederholen. Also das
steht der Tropfen.
Ja, es ist tatsächlich steter Tropfen, ne? Und es gibt mehr Menschen, die das dann aufgreifen und vielleicht kommt es dann irgendwann. Ich meine, es ist ja tatsächlich der Witz bei so einem Thema wie, wir können jetzt zurückgehen bis 2017, ne? Da weiß ich auf jeden Fall im Koalitionsvertrag, wir wollen Wohneigentum unterstützen, wir wollen Bürgschaftsdarlehen. Und 2021, wir wollen Wohneigentum unterstützen, wir machen Nachrangdarlehen oder eigenkapitalersetzende Darlehen, stand sogar drin. Und auch jetzt hat man bei Schwarz-Rot, ich meine, wir erinnern uns an den Koalitionsvertrag und das Wahlprogramm der CDU, wir sind die Eigentumspartei, ja, wir unterstützen die Eigentumsbildung und Eigentümergesellschaft haben sie nicht gesagt, aber wir wollen auf jeden Fall die Menschen wieder ins Eigentum bringen. Es ist nicht viel von übrig geblieben, oder? Hast du was wahrgenommen?
Was soll ich sagen? Also sie haben ja dann auch sonst so lustige Grenzen, dass man denn diese Förderung nur kommt, wenn man dann so ein Familieneinkommen von nicht mehr als 90.000 hat und so. Das sind ja auch so. Dann hängt man vorne was hin und sagt, ihr könntet ein bisschen, aber hinten raus seid ihr im Übrigen gar nicht das Zielpublikum. Dann wird es auch nicht abgerufen und hinterher nimmt man das dann als Argument.
Ne? Das ist richtig. Also das ist ein wichtiger Hinweis. Ne? Es gibt, ja, man könnte jetzt, also die Ampelleute oder auch jetzt die Regierung würde sagen, wir haben doch wohl ein Eigentumsprogramm, aber richtig, die sind an sehr enge Grenzen geknüpft. Und nur dann, wenn ich eben besonders energieeffiziente Gebäude auch kaufe oder die saniere, ne, also auf einen hohen Energieeffizienzstandard. Also von daher ist das für mich kein richtiges Wohneigentumsprogramm.
Ja, und wie, du meinst, man sollte dann auch frei wählen können? Jetzt wirst du aber turboliberal.
Man sollte dann tatsächlich frei wählen können, ja.
Wow, du bist wild. Oh, das ist, wir sollten die Episode zu Ende bringen, nicht, dass es hier noch Liberalismus, Überschwappung
gibt. Und was ja auch dann Regierungsvertreter jetzt sagen würde, es gibt aber ja auch im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung gibt es auch Wohneigentumsprogramme. Da darfst du halt nur eher um die 50.000 Euro Einkommen haben. Dann kannst du aber auch Wohneigentumsförderung bekommen.
Ja, dann kriege ich zwar die Förderung vom Staat, aber den Rest kriege ich nicht bewilligt. Wobei wahrscheinlich noch nicht mal von den staatlichen Förderbanken. Egal. Lass uns das, genau. Aber das kommt natürlich dran zu einer Folgefrage, die sich mit der Umsetzung dieser Programme und Ideen beschäftigt. Wie realistisch hältst du die Umsetzung? Für wie realistisch hältst du diese Umsetzung?
Ja, wie gesagt, beim Wohneigentum haben wir jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen. Also eigentlich ein Dauerthema. Ich bin sehr gespannt, ob da was kommt. Also es gibt immer mal einzelne Bewegungen, politische Bewegungen, die das auch nach vorne bringen, aber irgendwie versandet es dann. Wir wissen jetzt auch, der Staat hat trotz all der Sondervermögen wenig Geld. Also ich bin jetzt nicht so richtig optimistisch, dass beim Thema Wohneigentum was passiert, obwohl man einfach sagen muss, diese Nachrangdarlehen sind ja auch nicht besonders teuer. Also es geht ja eigentlich nur darum, dass der Staat seinen Finanzierungsvorteil nutzt und das weitergibt. Die Ausfälle, die Ausfallquoten bei Wohneigentum sind extrem niedrig. Ich glaube, in Schleswig-Holstein, das liegt unter 1%. Also das ist kaum der Rede wert. So, wie sieht das bei den anderen Themen aus? Natürlich wird es weiter eine Klimaförderung geben. Ob die weggeht von der Energieeffizienz, da bin ich mal gespannt. Ob man sich also darauf konzentriert, die Klimaneutralität zu erreichen, wird man sehen. Aber das wird es natürlich weitergehen. Und ob man das Thema Technologie aufgreift, das wäre tatsächlich meine Hoffnung, dass man dieses Thema irgendwo aufgreift. Bis jetzt habe ich dazu noch nicht viel gehört. Aber es gibt jetzt ganz viele Hörer, die das weitertragen und dann wird das schon laufen.
Er ist einfach nicht klein zu kriegen, dieser Optimismus eines gewissen Michael V. aus L. vom IW. Wunderbar. Dann stellt sich jetzt eigentlich nur noch die Frage, wenn ich mir jetzt so überlege, ich bin Investor und ihr macht jetzt schon Vorschläge für Förderungen und die Regierung, die hat ja auch immer neue Ideen und ab und zu kommt auch was Neues und was anderes und dann kommt was dazu und was weg und sollte ich vielleicht einfach gucken, dass ich auf die richtige Förderungsausfahrt warte und dann gar nicht jetzt schon anfange, sondern ich warte drauf, dass es noch besser wird, weil der Markt wird ja schlechter und immer regulierter. Vielleicht werden ja dann die Förderungsprogramme irgendwann noch besser.
Ja, warten lohnt sich selten, ne? Und wir haben jetzt eine Phase, wo man einfach sagen muss, die Zinsen scheinen jetzt nicht wirklich zu sinken. Sie bleiben eher relativ stabil. Wir sehen sogar, dass es teilweise Ausschläge auch nach oben geben kann. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie sich die geopolitischen Spannungen entwickeln, wie sich die Inflation entwickelt. Also, dass die Zinsen fallen, ist relativ unsicher. Eher das Gegenteil könnte auch der Fall sein. Gleichzeitig sehen wir haben eine große Knappheit gerade im Wohnungsmarkt. Also die Preise werden tendenziell steigen. Das heißt also, warten lohnt sich in der Gestalt schon mal nicht, ja, weil sich einfach die Zinspreisrelation da eher verschlechtert. Ob die Förderungen jetzt wirklich viel besser werden, wir haben ja teilweise bei den bestehenden Programmen durchaus attraktive Konditionen. Also gerade so im März, April wurden ja nochmal die Zinsen auch deutlich gesenkt teilweise. Und wie gut tatsächlich die Volumina zukünftig sind. Also ich meine, das eine ist, jetzt wird die Förderstruktur verändert, aber ob wirklich mehr Fördermittel bereitgestellt werden, um dann entsprechend niedrige Zinssätze zu geben, auch das ist ja nicht ganz gewiss. Ja, also es kann durchaus ja sein, dass im nächsten Jahr ein hartes Sparprogramm auch mal gefahren werden muss und dann könnte auch die Wohnungsbauförderung und Sanierungsförderung darunter leiden. Also von daher müssen wir sehen, vielleicht hat jetzt mit unserem Thema nicht direkt zu tun, aber wenn man jetzt sieht, die Bundesregierung möchte ja zum Beispiel 1 Milliarde beim Wohngeld einsparen. Ja? Also das heißt, auch ein Sozialtransfer steht jetzt zur Debatte und da kann man sich eben auch vorstellen, es kann dann durchaus auch mal die Förderprogramme treffen. Insofern würde ich einfach sagen, warten lohnt sich nicht unbedingt. Wenn sich jetzt etwas rechnet, wenn sich jetzt gute Opportunitäten ergeben, würde ich nicht darauf warten, dass es noch besser wird.
Ich musste gerade bei hartem Sparkurs, den wir vielleicht nächstes Jahr mal erwarten könnten, darüber nachdenken, dass die Hälfte aller unserer eingenommenen Steuermittel für verbeamtete Menschen ausgegeben werden, ne? Die Hälfte muss man sich mal auf die Zunge
ziehen. Das stimmt, das weiß ich jetzt nicht. Das ist jetzt so eine.
Das liefern wir nach.
Das ist da. Also das kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
Okay, das liefern wir nach. Ja, zum Thema harten Sparkurs finde ich, müssen wir in alle Richtungen denken. Und weißt du, als Unternehmer drehst du immer irgendwie auch an der Personalschraube, nicht wahr? Das wäre auch eine gute Erkenntnis für den Staat übrigens, bevor man wieder allen anderen alles andere streicht. Aber da bin ich schon wieder zu radikal. In diesem Sinne hören wir lieber an dieser Stelle auf. Ich danke dir da draußen fürs Interesse. Ich danke dir, Michael, für diese sehr wissenschaftlich basierte, vorausschauende Forschung. Und dann Wenn ihr mögt, sind wir nächste Woche wieder da. Bitte abonniert uns hier auf Spotify, auf Apple oder auf YouTube, egal wo ihr uns hört. Bitte, bitte lasst uns einen da. Würde uns wahnsinnig helfen, kostet euch gar nichts. Insofern, wenn ihr mögt, wie gesagt, bis nächste Woche Donnerstag. Danke, Michael, und macht es gut. Und tschüss.
Ja, tschüss zusammen.
Du bist Immobilieninvestor oder Unternehmer und suchst nach einem hochkarätigen Netzwerk, um dich mit Gleichgesinnten auszutauschen? Dann sind die Immobilienfreunde genau das richtige Format für dich. Informiere dich noch heute über eine Mitgliedschaft in dem exklusiven Immobilienclub auf www.immobilien-freunde.de. Sämtliche weiterführenden Links findest du auch unten in den Shownotes, genau wie Kontaktmöglichkeiten sowohl zu unserem Kooperationspartner, den Immobilienfreunden, als auch zum Team der 1A-Lage.